2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 2. August 2023 und heute eine ganze Zeit nach 19.10 Uhr. Wir wollen heute den Blick auf das erste Heimspiel der noch jungen Saison richten. Hier empfangen wir die Fortuna aus Düsseldorf zu einem echten Spitzenspiel. Klar, ich weiß, small sample size und so und dennoch der Tabellenfünfte gegen den Tabellensechsten, beide mit einem Sieg in die Saison gestartet. Insofern kann man schon von einem Spitzenspiel reden. Aus diesem Anlass habe ich mir heute Robert eingeladen, gebürtiger Rheinländer, aber seit langer Zeit in Hamburg lebend. Und hier vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis zum Beginn der Folge. Ihr wisst, es ist gerade Urlaubszeit und auch mein Gesprächspartner ist gerade auf Reisen. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir nicht mit dem gewohnten Setup aufzeichnen können. Seht es mir also oder uns nach, wenn die Qualität möglicherweise nicht wie sonst ausfällt. Aber jetzt zu meinem Gesprächspartner. Moin Robert.
Moin Michael, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Das nenne ich mal eine Premiere bei Millanton und du bist zum ersten Mal heute hier und daher stelle ich heute umso lieber die drei obligatorischen Fragen zum Beginn der Folge. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum Fortuna Düsseldorf und nicht ein anderer Verein, sagen wir mal 40 Kilometer entfernt von Düsseldorf, eher rechtsrheinisch beheimatet?
Wen meinst du da wohl?
Wen meine ich da wohl?
Ja, wollen wir nicht drüber reden. Ja, ich bin Robert, wie du schon sagst, seit 25 Jahren mittlerweile in Hamburg, seit 20 Jahren Journalist beim NDR, oh Gott, lange Zeit schon, seit ein paar Jahren Redakteur beim Politikmagazin Panorama und trotzdem natürlich der Fortuna, trotz der langen Zeit im Norden, treu geblieben. Warum Fortuna? Ja, ich bin aufgewachsen, ganz genau gesagt, nicht im Rheinland, sondern am Niederrhein. Und da war es eher so, dass damals die Leute Fans von Borussia Mönchengladbach waren, der Elf vom Niederrhein. Damals auch noch teilweise von Bayer Uerdingen. Gott hab sie selig, hätte ich beinahe gesagt. Oder dem MSV Duisburg und im schlimmsten Fall halt auch von diesem Verein, den du gerade schon genannt hast, dem ersten FC Köln. Fortuna spielte damals gar nicht so eine große Rolle. Mein Vater allerdings ist gebürtiger Düsseldorf, geboren in Düsseldorf, aufgewachsen da und hat auch mal bei Fortuna gespielt. Dementsprechend hat er natürlich versucht, mit diesem Verein nahe zu bringen und hat uns, mich und meine Kumpels damals auch gerne mal mit zur Fortuna geschleppt, ins Rheinstadion damals noch, mittlerweile ja auch abgerissen. Ich erinnere mich tatsächlich noch ans erste Spiel und habe gerade vor ein paar Wochen die Eintrittskarte von damals wieder gefunden. Im November 86, ausgerechnet gegen Gladbach, 1:1 im Rheinstadion. Sepp Weikel und Schorsch Dresen haben damals die Tore gemacht. Die Älteren von uns erinnern uns. Das war damals noch in der Bundesliga. Das war so, dass die Fortuna dann aber am Ende der Saison abgestiegen ist und ich kurz drüber nachgedacht habe, vielleicht doch Gladbach-Fan werden, aber habe dann natürlich gedacht, nee, also ich meine, du kannst jetzt nicht den Verein wechseln, nur weil er abgestiegen ist. Und ja, habe dann sozusagen die Leidenschaft für die Fortuna vererbt bekommen von meinem Vater, sozusagen als Dieter Nuhr hat es, glaube ich, mal genetischen Defekt genannt. Also der Comedian Dieter Nuhr, den ich eigentlich gar nicht so wirklich schätze, aber der auch Fortuna-Fan ist, hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, Fortuna-Fan zu sein, ist eigentlich ein genetischer Defekt. Denn so einen verrückten Verein, den sucht man sich irgendwie gar nicht aus, jedenfalls nicht freiwillig, der kommt überein und bleibt dann für immer. Irgendwie ist es dann auch so. Ich habe jedenfalls damals noch nicht geahnt, was da noch an Untiefen und fußballerische Niederungen mir die Fortuna-Leidenschaft noch bringen wird, vor allen Dingen Anfang der 2000er. Aber ja, kommen wir ja möglicherweise noch zu.
Ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade Bayern München-Fan ist, geht das ja jedem im Leben so, mal mehr, mal weniger als Fußballfan.
Ja, das macht's ja auch aus.
Irrung und Wirrung. Du bist dann fortan ins Stadion gegangen auch, oder?
Ja, unregelmäßig. War tatsächlich irgendwie vom Niederrhein da auch ein bisschen weit weg nach Düsseldorf immer zu kommen, so wenn man nicht wirklich mobil war. Also meistens dann, wenn mein Vater ins Stadion gefahren ist, hat er uns dann mitgenommen. So als waren wir da 11, 12 und danach auch noch. Und ja, da haben wir schon irgendwie schon viele schöne Spiele noch mitbekommen. Die Stimmung im Rheinstadion fand ich damals immer so immer so eher so gemischt, hatte natürlich keine großen Vergleiche, aber das war natürlich irgendwie noch so mit Tatanbahn dazwischen und eher so, ja, also im Vergleich zu heute, glaube ich, eher so mittelmäßig. Ja.
Ja. Okay. Du wohnst ja nun schon eine ganze Weile in Hamburg. Wie lebst du denn dein Fortuna-Fan-Dasein hier aus sozusagen? Fährst du dann gezielt zu Spielen auch mal hin oder nimmst du nur die St. Pauli-Spiele mit?
Nee, also ich habe tatsächlich, das muss ich jetzt direkt mal sagen. Also ich bin, seit ich in Hamburg bin, natürlich großer St. Pauli-Sympathisant geworden, weil natürlich ein Besuch am Millerntor immer besonders war und da einige schöne Spiele auch ohne die Fortuna mitbekommen. Damals zum Beispiel die Pokalsaison, die B-Serie fast komplett mitgenommen bis ins Halbfinale. Das war schon echt sehr cool. Und ansonsten, ja, was Fortuna-Spiele angeht, war das nicht immer so einfach, rein beruflich irgendwie dann irgendwie Spiele zu besuchen. Die im Norden habe ich natürlich auch mit Kollegen, die beim NDR auch Fortuna-Fan sind, regelmäßig besucht. Und es gab auch schöne Zeiten. Ich hatte ja gerade schon die Niederungen erwähnt zu Anfang der 2000er. Da gab es die Regionalliga Nord, in der die Fortuna Gott sei Dank dann irgendwann mal wieder aufgestiegen war, nachdem sie ja 2 Jahre lang sogar viertklassig waren, in der Oberliga Nordrhein, irgendwann dann halt wieder in der Regionalliga Nord. Und dann gab es Spiele gegen den HSV 2. Und ich habe damals in Eimsbüttel gewohnt, im Hellkamp. Und das war, ich glaube, ein oder zwei Spiele waren dann auch in in der Hagenbeckstraße, da inmitten von Kleingärten. In, ich weiß nicht, Wolfgang-Meyer-Sportanlage oder so heißt die, glaube ich. Da hat der HSV 2 seine Spiele ausgetragen. Und da konnte ich schön gemütlich dann irgendwie hinlaufen, hatte ich so auch noch nicht, und habe dann die Fortuna da gesehen. Wobei ein ganz besonderer Moment war dann, als der HSV 2 dann auch die Fortuna mal im damaligen, wie hieß es damals, AOL-Arena, glaube ich, empfangen hat. Da hatte irgendwie der Verein beim HSV angemeldet, dass irgendwie mindestens 1.000, 2.000 Fans kommen. Und da hatten die, glaube ich, ein bisschen Schiss, dass da in dieser kleinen Gartensportanlage in der Hagenbeckstraße irgendwie das irgendwie alles aus allen Nähten platzt. Und dann hat das Spiel tatsächlich bei der AOL-Arena stattgefunden. Und am Ende waren, glaube ich, rund 1.000 Fortuna-Fans da im Gästeblock und irgendwie ein paar Dutzend HSV-Fans auf der anderen Seite. Wir haben 1-0 gewonnen und es war schon echt ein besonderes Erlebnis, dieses Riesenstadion da mit 1.000 Fortunen zu
Ja,
erleben.
dieses Desaster ist uns ja zum Glück erspart geblieben. Also wir durften ja immer in dem großen Stadion der vielen Namen spielen, wenn als wir in der dritten bzw. Regionalliga damals waren. Zum Glück immerhin. Okay, alles klar. Du hattest es schon gesagt, du bist Journalist beim Politikmagazin Panorama in der ARD. Und ich verrate sicherlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass du ein vielprämierter Journalist bist, vor allen Dingen im politischen Umfeld, hast du beachtenswerte Interviews und Reportagen geführt und umgesetzt. Und im Dezember 2014 hast du zusammen mit Johannes Jolmes für Panorama Interviews in Dresden auf einer der ersten Pegida-Demonstrationen geführt. Und ihr wart da auch vorgesehen quasi für den Preis Journalisten des Jahres und die Jury urteilte über eure Interviews. Ich darf mal zitieren, die Interviews seien das erste und beste Zeugnis gewesen über die Gedanken derjenigen, die dort mitlaufen. Durch die absolute Zurückgenommenheit der Journalisten und das hartnäckige Dranbleiben haben sie das erste historische Zeugnis über dieses Phänomen geliefert. Wie siehst du rückblickend diese Interviews auch unter der Berücksichtigung der aktuellen politischen Lage in Deutschland und einem klar erkennbaren Rechtsruck in der Gesellschaft?
Ja, ich habe die mir tatsächlich vor ein paar Wochen zufälligerweise nochmal in Teilen angeschaut, diese Interviews. Wir sind ja damals sehr spontan hingefahren, um einfach mal irgendwie so ein bisschen zu versuchen. Wir haben dann versucht zu verstehen, was diese Leute da antreibt. Das war irgendwie so ein komisches Wort, Pegida. Keiner wusste genau, was sich dahinter verbirgt, und einfach mal zugehört. Und das war damals schon ziemlich erschreckend, was die Leute da von sich gegeben haben. Und ich meine, das ist jetzt 2014, ja, fast 9 Jahre her. Und ich glaube, wenn du da Ich glaube, du könntest diese Interviews und diese Antworten heute auch noch mal so bekommen. Das ist oder jedenfalls nicht wesentlich anders. Das, was Ressentiments gegenüber Ausländern angeht, aber auch Verschwörungserzählungen über die bösen Globalisten, die die nationale Identität zerstören wollen, oder über den großen Bevölkerungsaustausch, also dieser ganze Kram halt, den wir damals schon gehört haben, den hörst du natürlich jetzt, was du schon gesagt, irgendwie aktuell ist es ja wieder ein großes Thema, der Rechtsruck, den hörst du jetzt ja auch wieder, den hast du irgendwie, das sind ja alles Sachen, die man jetzt auch bei den Demos gegen die Corona-Maßnahmen gehört hat. Das sind Sachen, die jetzt zum Teil bei den sogenannten Friedensdemos von Wagenknecht und Ali Schwarzer zu hören sind. Also das kehrt irgendwie immer wieder und ist auch irgendwie gar nicht so überraschend, weil es gibt ja diverse Studien, die besagen, dass zwischen 15 und 25% aller Deutschen rechtsradikales Gedankengut in sich tragen oder zumindest dafür anfällig sind, je nach Studie und Methodik unterschiedlich. Und das schon seit Jahrzehnten. Also das ist irgendwie gar nicht so neu. Und es bricht natürlich sich Bahn in diesen Zeiten, wo es irgendwie Krisen gibt, wo es Kriege gibt, wo eine gewisse Unsicherheit da ist. Und da profitieren natürlich irgendwie dann solche Parteien wie die AfD ziemlich heftig. Also die AfD hat ja auch von Pegida total profitiert. Die haben ja dann irgendwie auch so Schulterschlüsse. Offiziell damals nicht, aber inoffiziell schon versucht hinzukriegen. Das ist also, wie gesagt, alles nicht so wirklich neu. Allerdings, was ich schon als ein bisschen anders wahrnehme und auch ein Stück weit als gefährlich wahrnehme, ist, dass da so eine gewisse Normalisierung eingetreten ist, so eine fast schon so eine Gewöhnung an diese rassistischen Äußerungen und auch jetzt mittlerweile auch sehr viele queerfeindliche Äußerungen und so weiter. Also die Aufschreie, die es bis vor ein paar Jahren noch gab, wenn ein Höcke was gesagt hat, die sind irgendwie so ein bisschen seltener geworden. Daran hat vor allen Dingen natürlich die AfD ihren Anteil, die sich ja mittlerweile komplett gehäutet hat, also mittlerweile ganz klar rechtsradikal unterwegs ist, in weiten Teilen auch rechtsextrem und damit auch gar kein Problem mehr zu haben scheint, dass das so ist. Im Gegenteil, das ist jetzt ganz klar Programm und die strotzen vor Kraft. 20% Umfrage, Ergebnisse. Die Leute sind ja trotzdem AfD-Sympathisanten, Wähler, obwohl sie wissen und ihnen bewusst ist, dass die rechtsradikal ist. Also denen ist ja quasi egal, ob da irgendwelche Inhalte kommen, sondern es geht im Grunde genommen nur um dieses Dagegensein. Und ich glaube, das ist sozusagen der große Unterschied zu damals, dass diese Gewöhnung da so ein bisschen eingetreten ist. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie total wachsam sein und immer ganz klar auch immer wieder rechtsradikales, rassistisches Gedankengut, Äußerungen von Höcke und Co., jetzt gerade wieder am Parteitag am Wochenende, ganz klar auch benennen und immer wieder klar sagen, klare Kante dagegen zeigen.
Ja, man hat auch immer das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, so jedes Jahr ein Stück mehr, wie sie sich quasi raustrauen aus ihrem Schneckenhaus sozusagen, was mal so klein anfing merken halt, dass sie da aus bestimmten Ecken Unterstützung erhalten und wagen immer mehr. Und das ist natürlich auch das Gefährliche irgendwie bei der ganzen Geschichte. Also konnte man jetzt ja auch wieder sehen, also diese Slapstick-Veranstaltung, was sich AfD-Parteitag nennt, was da eigentlich los war irgendwie. Und was du ja auch sagtest, die Prognose oder die Umfragen, so die Sonntagsfrage gerade bei über 20%, also vor der SPD, das hätte man sich vor ein paar Jahren sicherlich nicht vorstellen können. Ne?
Nee, absolut. Also kann nur hoffen, dass es sich dann irgendwann wieder beruhigt, die Lage und irgendwie auch wirtschaftlich. Also da hat man schon ein bisschen Schiss vor. Also ich glaube, es wird nicht noch viel, viel weiter hochgehen. Also irgendwann ist dann auch, glaube ich, Ende der Fahnenstange. Aber das ist ja einfach auch jetzt schon viel zu hoch, auch im Hinblick auf die Wahlen da in Ostdeutschland, wo es ja teilweise auch bei 30% oder noch mehr liegt. Also es wird natürlich dann echt einfach für Regierungsbildung total schwierig.
Ja. Okay, schließen wir das vielleicht mal ab oder nicht ganz, weil das Thema Politik schwingt auch beim anderen Thema mit, und zwar Fortuna für alle. Diese Initiative
Oha.
nochmal zusammengefasst und vielleicht von der Webseite einmal zitiert, damit alle nochmal wieder im Boot sind. Also Da heißt es, wir öffnen den Fußball für alle. Wir fangen da an, wo alle zusammenkommen und ermöglichen freien Eintritt bei unseren Heimspielen. Egal ob Mitglieder, Dauerkarteninhaber, organisierter Support oder einfach nur Fortuna verrückt. Alle kommen kostenlos ins Stadion. Bei einzelnen Heimspielen bereits in einer Pilotphase in dieser Saison und mit dem klaren Ziel, bei allen Liga-Heimspielen freien Eintritt zu ermöglichen. Möglich machen das unsere neuen strategischen Weggefährten, jetzt eine Auflistung von verschiedenen Sponsoren, die da kommen, die gemeinsam mit uns der Überzeugung sind, dass der Fußball vor allem den Fans gehört. Aktuell sind für die Pilotphase in dieser Saison 3 Heimspiele geplant, gegen Kaiserslautern am 21. Oktober und dann noch gegen 2 Hamburger Zweitligisten im Verlauf der Saison. Wie siehst du dieses Fortuna für alle aus deiner Sicht?
Also mich hat das ein bisschen überrascht. Also ich bin da ja nicht so nah dran. Als ich davon gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, wow, das ist ja interessant. Klingt erstmal so ganz spannend. Ich fand es erstmal auch ganz cool, dass so eine Idee auch von der Fortuna kommt. Ich meine, das war ja dann international plötzlich in aller Munde. Ich glaube, mit so vielen Reaktionen haben die auch selber nicht gerechnet. Fortuna wahrscheinlich so oft in den Zeitungen erwähnt wie seit dem Europapokalfinale 1979 nicht mehr. Also ich finde es erstmal gut, dass Fortuna versucht, da irgendwie neue Wege zu gehen. Und Ziel ist ja auch vor allen Dingen, Fortuna wieder ein bisschen mehr mit der Stadt irgendwie zu vereinen und in der Stadt zu verankern, der Stadtgesellschaft. Das ist ja immer so ein etwas schwieriges Verhältnis zwischen den Düsseldorf und der Fortuna gewesen. Man liebte sich und man hasste sich und irgendwie manchmal war man, oder meistens war man, was zumindest vielen Düsseldorfern auch egal, was mit der Fortuna war. Ich glaube, dieser Weg da sozusagen die Stadt mehr einzubinden, sich da mehr zu zeigen, mehr präsent zu sein, das ist ja auch mit viel sozialem Engagement, Nachhaltigkeitsprojekte, die gefördert werden sollen, verbunden. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Und natürlich auch irgendwie der Versuch, als doch immer sehr Klammerverein, da irgendwie neue Geldquellen zu erschließen, neue Sponsoren an Bord zu holen, die jetzt nicht den Verein dann übernehmen. Das finde ich irgendwie erstmal auch ganz gut. Das Projekt ist ja irgendwie so auf 5 Jahre ausgelegt. Erst dann sollen ja alle Heimspiele kostenlos sein. Ich frage mich im Moment noch ein bisschen, was haben die davon, die Sponsoren? Also das ist ja so, dass jetzt diese 3 Spiele...
Das ist, glaube ich, die große Frage, ja, die sich jeder stellt, glaube ich, genau.
Also weil... es gab jetzt gerade kürzlich erst immer, oder der Verdacht war ja schon da, dass zum Beispiel die Daten der Fans dann irgendwie abgegriffen werden, die sich da registrieren für die Freikarten. Und kürzlich gab es ja das Kuriosum, dass ein großes Versicherungsunternehmen, das da irgendwie mit an Bord war, bei Fortuna für alle abgesprungen ist, weil ihnen klar geworden ist, dass sie die Daten halt nicht bekommen. Also das war schon interessant, dass offenbar das nicht so richtig kommuniziert worden war. Hat aber auch andererseits wiederum beruhigt, dass und das hat Fortuna danach nochmal betont, dass es tatsächlich so sein soll, dass keine Daten weitergereicht werden. Warum machen die mit? Die Begründung ist ja immer, dass die vom Gesamtkonzept überzeugt sind. Keine Ahnung, also
ja,
Förderung
gut, aber das
von
sind,
Frauenfußball,
sind Unternehmen,
Nachwuchsbereich, Breitensport, keine
meine,
Ahnung.
Das sind Unternehmen, ne? Die arbeiten ja wirtschaftlich, also irgendwie ein Benefit müssen sie sich ja davon versprechen. Also es wird ja nicht nur rein Image sein, oder es ist vielleicht nur rein Image, deswegen ist ja auch der eine Sponsor vielleicht abgesprungen. Also mir ist das immer noch nicht so ganz klar und auch mit allen DüsseldorferInnen, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, denen ist das auch irgendwie nicht klar und ich habe jetzt nur festgestellt, dass sich viele mit einer zweiten und dritten Dauerkarte eingedeckt haben, weil sie Angst haben, dass irgendwie irgendwann irgendjemand neben ihnen ist, irgendwie so und auf einmal hast du halt irgendwie einen Junggesellenabschied neben dir irgendwie und das ist gerade so die quasi Panik, die ich wahrgenommen habe irgendwie im Fortuna-Umfeld.
Ja, die Ultras haben ja auch vor der Saison irgendwie dazu aufgerufen, irgendwie so viele Dauerkarten wie möglich für die Süd sozusagen klar zu machen, tatsächlich, um da die Süd auch in der sozusagen in den nicht für Modefans sozusagen zu öffnen, wie du schon sagst, irgendwie, sondern dass das irgendwie da deren Area bleibt. Also der Verein beruhigte immer und sagte immer, Leute, irgendwie entspannt euch, Dauerkarteninhaber brauchen keine Sorge haben. Das ist ja jetzt irgendwie, die drei Freispiele sind irgendwie vom Preis abgezogen worden. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es wird ja immer wieder gesagt, das ist, der Prozess sei noch nicht zu Ende. Alles soll weiter gemeinsam ausgestaltet werden.
Ja,
Schauen wir
also ich glaube,
mal.
da kann man sich auch erstmal nur zurücklehnen als neutraler oder objektiver Beobachter und das beobachten und vielleicht auch mal schauen, wie das gegen Lautern schon mal läuft irgendwie,
Ja.
wie da die Stimmen sind und dann vielleicht nochmal ein Resümee nach den drei Spielen an sich in dieser Saison von Fanseite einmal Feedback und mal gucken, wie sich der Verein äußert. Ansonsten ist das, glaube ich, einfach ongoing, das Ganze wahrscheinlich, genau.
Was ich ganz interessant fand übrigens habe ich gerade gelesen, dass die Stadt ist ja als Partner irgendwie dabei, irgendwie, die wollen das ja Hand in Hand machen und habe ich gerade gelesen, dass es ist ja in Düsseldorf so, dass das Stadion, die Arena nicht der Fortuna gehört, sondern der Stadt. Es eine Betreibergesellschaft gibt, die D-Live, und dass die jetzt erstmal schön nochmal die Miete erhöht haben und auch immer noch nicht irgendwie Teile der Vermarktungsrechte bei den Heimspielen mal irgendwie an die Fortuna gegeben haben. Also ich glaube, das
Ja,
ist schon
herrlich.
ein Teil des Konzepts eigentlich, womit die Fortuna schon gerechnet hat, dass sie da irgendwie natürlich ein bisschen Kohle verdient. Also das ist schon. Also irgendwie scheint es noch ein bisschen zu haken.
Ja,
Also
verstehe. Okay.
ich fand es übrigens auch interessant, dass was apropos Stadt, die Rücksicht auf die Fortuna ist da jedenfalls in der jüngeren Vergangenheit auch noch nicht so ausgeprägt gewesen. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, dass falls es so gewesen wäre, dass wir noch die Relegation erreicht hätten, hätten wir nämlich gar kein Stadion gehabt. Weil nämlich Depeche Mode da zwei Konzerte genau zu dem Zeitpunkt gegeben hat und
Ah, jetzt ist mir auch klar, warum deine Mannschaft so verhalten gespielt hat beim St. Pauli-Spiel, beim 0-0.
genau, das lag garantiert da.
Ja. Ja, okay. Alles klar. Ja, Depeche Mode. Hätte sicherlich auch eine Lösung gegeben, dann hättet ihr wahrscheinlich in Köln gespielt oder so. Nein.
Genau, da hätte wahrscheinlich auch jeder viel Spaß gehabt.
Ja. Ding Dong, Werbung. Unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei, kennen bereits viele von euch. Aber vielleicht hat noch nicht jeder von euch die leckeren Biere probiert. Daher gibt es ab sofort die Möglichkeit für euch, sich die Biere mit einem Rabatt von 10% zu sichern. Und zwar den ganzen August über. Dafür geht ihr einfach auf millanton.de und haltet in unseren Beiträgen Ausschau nach den Kehrwieder-Bannern, die die 10% Rabattaktion bewerben. Auf den Banner klicken, Biere in den Warenkorb packen und am Ende des Bestellvorgangs den Code millanton10. 10 als Zahl geschrieben, eingeben, damit sparen und leckeres Bier genießen. Schaut doch mal bei den einzelnen Bieren oder aber auch bei den Bierpaketen von Kehrwieder vorbei. Da ist für jeden von euch bestimmt was dabei. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Ja, lass uns doch mal genau das Segment Sport quasi eröffnen. Also ihr habt gegen Hertha 1-0 gewonnen am Wochenende als Auftaktspiel. Das ist jetzt schon mal gar nicht so schlecht wahrscheinlich. Und ja, mir ist aufgefallen, dass ihr eigentlich wenig Abgänge hattet und dass eigentlich die Mannschaft, die da auf dem Platz stand, eigentlich auch so mehr oder weniger die ist von letzter Saison. Top 3 Abgänge würde ich mal benennen: Rufen Hennings, David Kovnatski und Christoph Klarer, der euch auch sogar ein bisschen Geld eingespült hat, weil er zu Darmstadt in die erste Liga gewechselt ist. Würdest du auch
Ja.
drei als die wichtigsten Abgänge sehen?
Ja, wir hatten ja tatsächlich sogar 8 Abgänge, muss man mal sagen. Die fallen aber wahrscheinlich nicht so auf, weil sie irgendwie in der letzten Zeit nicht mehr so eine prägende Rolle gespielt haben.
Ja, Raphael Wolf
Pettersen
fällt mir dann
und
noch ein, so als Torwart, ne, der auch
Hendricks und
noch.
Raphael Wolf, genau. Ich würde jetzt noch Michael Karbovnik nennen. Der hat in der Saison eigentlich auch schon teilweise irgendwie tolle Spiele gemacht, aber auch schon viel Schatten gezeigt. Der ist zurückgegangen nach, der war ausgeliehen und zurückgegangen nach Brighton und Hove und Albion. Aber sonst sind es wahrscheinlich diese drei, die du genannt hast, die schon entscheidend waren. Rufen Hennings natürlich nicht unwichtig als St. Pauli-Schreck, den vermissen wir, glaube ich, schon dann.
Ja, mit seinem linken
Und
Huf,
Kovnat.
da hab ich immer sehr viel Angst gehabt und immer sehr viel Demut gehabt vor ihm.
Das ist ja echt irre, ne? Der hat ja wirklich jedes Mal abgeliefert. Im letzten Spiel jetzt nicht mehr, da ist er aber auch sehr spät erst eingewechselt
Ja,
worden,
aber
aber.
im Hinspiel halt, ne? Das
Ja.
1-0. Ja,
Genau,
also
also.
generell ist ja so, ich meine, auch mit David Kovnatski, der zu Bremen geht, irgendwie schade für euch, dass das ablösefrei ist, aber da gehen ja
Ja,
jetzt, glaube ich,
das.
so insgesamt 34 Scorerpunkte weg mit Hennings und vor allen Dingen Kovnatski,
Ja,
der hat,
das
glaube ich,
ist natürlich
24,
total,
ne?
total irre. Also, Kovnatski ist wirklich so eine Geschichte für sich, irgendwie teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte, damals habe ich 7 Millionen von Genua geholt,
Und ihr
in
wart
der
mit dem gar nicht
Bundesliga
glücklich,
noch.
ne? Lange Zeit eigentlich. Wart ihr schon
Ja, und der hat
unglücklich mit
irgendwie
dem?
einfach ganz lange gebraucht, bis er dann einschlug. Und tatsächlich, glaube ich, hat Thune ihn dann hingekriegt. In der letzten
Ja.
Saison vor allen Dingen hat er ja wirklich dann konstant abgeliefert, auch schon nachdem irgendwie in der Winterpause schon feststand, dass er wechseln wird, hat er echt nochmal teilweise auch leicht verletzt, irgendwie sich da nochmal ins Zeug geworfen und trotzdem gespielt. Das war schon echt aller Ehren wert, muss man sagen.
Ja.
Aber ja, klar, der wollte natürlich irgendwann auch den nächsten Schritt machen, das kann man schon verstehen. Für uns natürlich echt bitter, dass da kein Geld gekommen ist. Aber da hat man sich auch bewusst entschieden. Man hätte ihn, glaube ich, auch in der Winterpause schon verkaufen können, aber da hat man, glaube ich, gesagt, irgendwie, komm, lass uns die Chance am Schopfe greifen, vielleicht doch noch irgendwie ein Wörtchen um die Relegation oder vielleicht sogar um den Aufstieg mitzureden. Das, ja,
Ja,
nicht,
verstehe.
hat leider nicht geklappt. Aber ansonsten Clara, ja, auch natürlich auch ein Verlust. Der hat sich im letzten Jahr in der Abwehr als Innenverteidiger auch ganz
Ja.
konstant entwickelt. Wird aber jetzt gut ersetzt, glaube ich, durch Jamil Siebert, der ja 2 Jahre verliehen war, so ein kleines Fortuna-Eigengewächs, verliehen war an Viktoria Köln, der jetzt zurückgekommen ist. Und jetzt hast du ja dann wahrscheinlich auch bei Hertha, gegen Hertha schon gesehen, der ist ja dann reingekommen für De Vrij,
Wie du weißt,
dem er
ja.
sich verletzt hatte und ist auch sofort irgendwie auf Betriebstemperatur gewesen. Das fand ich schon echt beeindruckend, ist er immer noch, ich glaube, 20 oder 21 maximal. Also das ist, glaube ich, so jemand, der könnte die Saison ein Stück weit bei der Fortuna eine prägende Figur werden. Also
Aber warum ich
ja.
auch nochmal die beiden Stürmer, also der eine mit sehr viel Erfahrung, Ruben Hennings, der andere mit einer super Saison anspreche, ist meine Frage, kann Daniel Ginczek, der ja nun nicht dafür bekannt ist, oft verletzungsfrei zu sein, das irgendwie auffangen, das Ganze?
Nee,
Nee, ne?
ganz klares Nee. Aber ich würde es ihm total, ich würde es ihm total gönnen, dass er mal eine Saison hinkriegt, ohne sich zu verletzen. Das wäre total toll. Ich habe mich auch gefreut für ihn, dass er, also der hat ja eine super Vorbereitung gehabt, wie generell das bei der Fortuna auch meiner Vorbereitung gut gelaufen ist. Und dass er jetzt die Hütte macht, ist natürlich geil. Aber der kann die, glaube ich, nicht ersetzen. Also der hat, glaube ich, die letzten 5, 6 Jahre irgendwie kein Jahr gehabt, wo er sich irgendwann mal verletzungsfrei durch die Saison gekommen ist. Und da sind wir tatsächlich noch zu dünn aufgestellt. Wir haben ja Vince Vermey von Freiburg 2 geholt als
Der wurde auch
Stürmer noch.
eingewechselt dann am Wochenende, ne?
Genau. Der wurde noch eingewechselt. Der ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Hat auch ein paar Tore gemacht in der Vorbereitung und auch in der dritten Liga ganz gut performt. Der hat auch schon mal bei Duisburg, aber auch in der dritten, glaube ich, gespielt oder auch in der zweiten, weiß ich gar nicht. Also ein Freund von mir ist Duisburg-Fan, der hat mir gesagt, dass man da eigentlich hoffnungsfroh sein kann, dass er irgendwie einschlägt. Der ist auch, glaube ich, auch ein ganz guter Typ, kommt in der Mannschaft gut an, hat da irgendwie auch schon gleich so ein Standing, schon so ein bisschen älter.
Ja.
Also der könnte dann natürlich irgendwie so ein bisschen reüssieren, aber generell ist es doch, ist der Kader noch viel zu dünn aufgestellt. Also
Ja,
das,
also man
da
hat das
fehlen halt noch ein
Gefühl,
paar.
auch vor allen Dingen im Sturm, dass da wahrscheinlich noch jemand
Ja.
kommen wird oder also das ist noch nicht mal ein Beobachten sozusagen der vier Stürmer, die ihr da habt, sondern das ist eher, da muss noch jemand kommen wahrscheinlich, tippe ich mal irgendwie, ne?
Ja, das ist auch Absicht von Weber und Alaus, dass da noch jemand kommen soll. Es ist halt einfach so, dass die 2 Millionen, die Darmstadt für Christoph Klarer gezahlt hat, angeblich auch nicht komplett reinvestiert werden können. Da ist ja auch so ein bisschen Bewegung drin. Also es kann auch sein,
Ja,
dass
also.
noch der eine oder andere geht. Also vielleicht noch irgendwie Joa wurde jetzt mehrfach genannt, dass da irgendwie Interessenten da sind. Ao Tanaka wird auch immer wieder genannt,
Ja.
weil der auch selber in die erste Liga will. Da sind irgendwie
Würde ich
angeblich auch.
auch so in die Kategorie Silbertablett wollte ich gerade sagen. Heißt das so?
Ja.
Also auf jeden Fall.
Ja, man präsentiert ihn auf dem Silbertablett. Also
Ja.
ich würd mich nicht ärgern, wenn er bleibt, aber ich glaube, so im Vergleich Würde es, glaube ich, nicht so wirklich wehtun, wenn er geht und wenn er dann noch ein bisschen Geld in die Kasse spült und dafür der ein oder andere noch geholt werden kann, vor allen Dingen auf den Außenbahnen und wie du sagst, schon ein Stürmer, das wäre schon, glaube ich, ganz gut.
Ja, aber ich glaube, was wir jetzt mal
Ja.
so fürs Wochenende mitnehmen können, eure Mannschaft, so wie sie auf dem Platz steht, kennt man auch schon von letzter Saison irgendwie zu nahezu 100% eigentlich, kann man sagen.
Ja, das stimmt tatsächlich so. Also es sind tatsächlich, ist, also Trofnatski, der nicht mehr dabei ist, aber ansonsten, Gabownik war jetzt auch nicht immer dabei und Rufen Hennigs eigentlich am Ende auch vielfach irgendwie Ergänzungsspieler, wie man mal so
Ja.
schön sagt. Also es ist schon eine Mannschaft, die eingespielt ist und ich glaube, das ist auch das große Fund für die Saison, dass die, sagt Tune ja auch immer, dass irgendwie die Abläufe jetzt da sind, die er sich immer gewünscht hat. Noch nicht so, wie er sich es natürlich optimalerweise wünscht, aber da ist schon vieles da, was, glaube ich, so in den letzten Monaten gewachsen ist. Und das, keine Ahnung, also wer weiß, also gegen Hertha muss man sagen, das wäre so ein Ding gewesen, glaube ich, wo wir in der letzten Saison irgendwie in der letzten Minute uns noch einen reingeholt hätten. Also da hätten wir wahrscheinlich noch einen reingekriegt. Und das war diesmal so, dass man klar noch ein bisschen Schiss hatte, dass es passiert, aber irgendwie war das Gefühl schon sehr positiv, muss man sagen. Da haben
Ja,
viele
also
Dinge schon sehr gut geklappt, aber natürlich noch nicht alles.
ich sag mal so, wenn Daniel Ginczek wirklich mal verletzungsfrei bleibt eine ganze Saison, ist das natürlich ein Hammerstürmer auf jeden Fall für die zweite Liga und der sich ja nochmal irgendwie vom, also älter geworden ist, entwickelt hat und auch weiß, wo das Tor steht. Das wusste er schon damals, als er bei St. Pauli die Saison gespielt hat. Insofern
Das
kann
war
man das
seine
für,
erfolgreichste Saison, ne?
ja, war das, glaube ich, ne? Über 20 Tore, glaube ich,
Ja,
waren das sogar.
ja.
Also insofern muss man das mal beobachten. Aber wie gesagt, die Vergangenheit hat bei ihm gezeigt, dass das nicht so richtig gut läuft mit seinem Körper eigentlich so auf Dauer. Und insofern, ja. Aber wir können davon aktuell ausgehen, dass er am Samstag gegen uns spielen wird.
Davon gehe ich aus. Ich glaube, der
Ja.
ist auch ziemlich heiß, gerade gegen
Ja.
St. Pauli.
Ja, kann ich mir
Also
auch
ich
gut
finde, das hat
vorstellen.
man auch beim letzten Spiel schon gesehen. Da hat er ja auch gespielt. Da erinnere ich mich noch, also an einen Spurt irgendwie von quasi vom gegnerischen Strafraum zurück, fast bis an den eigenen Strafraum, um dann irgendwie noch irgendwie eine Grätsche, ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war, von Pauli zu starten. Also das war schon, das habe ich so selten von ihm gesehen. Also da war er, glaube ich, ziemlich motiviert, auch wenn es am Ende nicht viel gebracht hat.
Ja, ich hatte dir gar nicht vor dem Gespräch gesagt, dass man für jedes fehlende Sankt beim Pauli immer hier in 5 € ins quasi Phrasenschwein bei uns werfen muss, ne?
Ach du Scheiße. Oh Gott, da habe ich ja schon irgendwie bald den Huni voll wahrscheinlich.
Weiß ich gar nicht. Ist mir gerade erst zum ersten Mal aufgefallen. Ist aber auch nicht so wild, gerade jetzt. Vielleicht
Ich
nochmal so, wie
gelobe
ist es?
Besserung.
Ja, alles klar. Wie ist denn deine Erwartung so generell an die Saison? So, was denkst du, was das werden kann?
Jetzt sagen wir mal so, also ich habe ja schon gesagt, wenn sozusagen der Eindruck jetzt sich verfestigt, dass die doch als eingespieltes Team irgendwie mit einer guten Stimmung, wie man so hört, da die ersten Spiele bestreiten und einigermaßen erfolgreich sind, könnte das was werden. Ich glaube, entscheidend ist tatsächlich, dass da keiner, dass sich nicht so viele verletzen wie in der letzten Saison. Das war ja echt teilweise eine Seuchensaison. Gerade bei dem kleinen Kader, das sind jetzt, glaube ich, im Moment noch 23 Spieler, davon sind aber auch irgendwie zwei, drei Nachwuchsspieler dabei, die bisher noch keine wirkliche Rolle gespielt haben. Also sagen wir mal, de facto sind es, glaube ich, ist vielleicht ein Stamm von 15, vielleicht 16 Spieler, die irgendwie wirklich in Frage kommen für die erste Elf. Also ich glaube, verletzungsfrei zu bleiben, größtenteils, ist, glaube ich, wichtig. Und natürlich, dass jetzt irgendwie bis 31. August noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt passiert, dass irgendwie Weber und Alaus da Wort halten, dass sie daran arbeiten, da doch noch mindestens zwei, vielleicht sogar drei Spieler gerade für die Offensive noch holen. Also ich glaube, defensiv sind wir gut aufgestellt. Die Abwehr ist irgendwie ziemlich sattelfest. Hoffmann macht einen super Eindruck im Moment, auch irgendwie als Kapitän sehr gefestigt gerade. Wenn der Weiß wieder seine Leistung irgendwie von den ersten Spielen damals abruft, dann könnte das auch was werden.
Der hat ja auch einen
Und
sehr
irgendwie
guten Ruf
außen.
in der Fanszene, so wie ich das immer mitbekomme. Der weiß.
Ja, das war damals ein großes Fest, als der hätte keiner mit gerechnet, dass man den verpflichten konnte. Und ich glaube, da hat er auch ziemlich viele Zugeständnisse gemacht. Also, ja, es hat einen Kämpfer, es hat so einen Leader-Typ, ne? Ich meine, irgendwie mehr oder weniger ganz Körper tätowiert. Der hat sich in der letzten Saison ein paar Mal verletzt und hat dann irgendwie den Anschluss nicht so richtig geschafft, aber pff, wer weiß, also Wenn er das dieses Jahr konstant halten kann, dann wird er, glaube ich, echt eine wichtige Figur.
Okay,
So
gucken wir noch.
wenn du mich fragst, wo landen wir, also ich hoffe, dass wir irgendwo oben landen. Ob das jetzt wirklich die ersten drei Plätze sind, weiß ich nicht. Ich bin da nicht so optimistisch wie euer ehemaliger Sportdirektor, nee, er war ja Sportdirektor und Direktor und Trainer, Manager Ewald Lieden, der
Er
eigentlich
war bei
letztes
uns
Jahr nicht
alles, er
gelistet.
war sogar bei uns
Er war alles.
Imker und böse Zungen sagen zum Schluss der Grüß August, also so in ganz vielen.
Der hat ja
Aber
tatsächlich letztens in einem Interview gesagt, dass Fortuna mit Abstand Zweitligameister wird, in seinen Augen.
spannend.
Da habe ich mich ein bisschen gewundert.
Ja, aber gut, ich meine, Ewald hat schon, ist schon ein bisschen mit Fachkompetenz ausgestattet. Der wird sich dabei was schon gedacht haben, denke ich mal.
Ich würde nicht widersprechen wollen.
Ja. Schauen wir mal.
Also.
Wenn wir mal nochmal so aufs Spiel, auf den Rahmen gucken. Du bist ja im Stadion am Samstag auch und ich weiß, der Gästeblock war innerhalb von einem Tag ausverkauft. Die Karten sind irgendwie so am 20. Juni rausgekommen, also dicke Packe voll und so weiter. Wie wirst du den Samstag bestreiten?
Ja, war, ich glaube, sogar innerhalb von wenigen Minuten mehr oder weniger ausverkauft. Das
Okay.
ist aber immer so bei St. Pauli-Spielen. Das war in den letzten Jahren eigentlich fast immer so. Das ist auch immer, es sind auch, glaube ich, für alle Düsseldorf-Fans immer besondere Spiele. Ich glaube, eigentlich ist das fast jeden Verein, sind diese Auswärtsfahrten zu St. Pauli irgendwie immer so Highlights.
Mir geht's
Ja,
ja anders, mir geht's ja andersrum genauso. Ich fahre ja auch total gerne nach Düsseldorf zum Auswärtsspielen.
ist es so tatsächlich?
Ja, ich habe so eine Düsseldorf-Affinität. Ich kann das nicht, es liegt an vielen Sachen. Und ich kenne halt auch sehr viele Leute, deswegen ich bin super gerne da, ja.
Das ist doch schön, ja. Ja, du kannst ja nächstes Mal sogar for free.
Ja.
Dann im Ende Januar, glaube ich.
Mir wäre es lieber, ich krieg eine Karte und zahle dafür, aber gut, also.
Ja, das kriegen wir schon hin, sonst müssen wir halt irgendwie Klaus und Christian
Ja,
anrufen und sagen,
ich habe da
Leute,
ganz gute
ihr habt es
Quellen. Also
versprochen.
ich würde denken, dass ich immer reinkomme, auf jeden Fall bei euch.
Ja, also ich bin tatsächlich im Auswärtsblock, habe tatsächlich auch eine Karte gekriegt, so als Vereinsmitglied hast du da natürlich da irgendwie den Vor, ich glaube, die sind nicht mehr in den freien Verkauf gegangen, aber als alle Vereinsmitglieder konnten sich da irgendwie noch mit zwei Karten versorgen und ja, ich werde mit der Bahn hinfahren und ist ja auch CSD, habe ich jetzt gesehen, wird natürlich ein bisschen Stimmung sein. Um Kiez, rund um Kiez. Und meine kleine Tochter ist dabei. Anni, die ist 11 und auch begeisterter Fußballfan. Schwankt immer so ein bisschen zwischen St. Pauli und Fortuna, aber natürlich, apropos genetischer Defekt, ist eher so ein bisschen mehr Fortuna. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie lieber in den St. Pauli-Block will oder in irgendwo in neutraleren Bereich. Nee, die wollte bewusst auch wieder, waren wir jetzt auch schon zweimal in die Fortuna-Kurve,
Das
in
heißt, ihr habt dort Sitz,
Fortuna-Block.
ihr habt dort Sitzplätze dann wahrscheinlich.
Genau,
Ja, okay.
oben, ja, genau.
Gut.
Genau, mal gucken, wie es wird. Wenn es wieder so wird wie beim letzten Mal, wäre schön. Also das Ergebnis war natürlich nicht so schön, das 0-0.
Grausam.
Aber ja, es war grausam, aber die Stimmung war wirklich, also zumindest im Gästeblock, phänomenal, muss man
Ja,
sagen. Also
das macht
das
ja
war
schon was
schon
her. Leider hat das die Mannschaft
das.
von euch nicht irgendwie auf den Rasen rüberbringen können, das Ganze.
Nee, das stimmt. Das
Das
stimmt
war ja
leider.
wirklich
War
so Fußballvermeidungstaktik gewesen an dem Tag bei denen irgendwie.
ja,
Fand ich.
hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, irgendwie, ich meine, es ging ja um alles, irgendwie die
Ja,
letzte
eben.
Chance.
Genau.
Aber es war aber auch irgendwie so sinnbildlich für die ganze Saison. Also es war immer in den Momenten, wo es dann nochmal wirklich um die Wurst ging, sei es in der Liga oder im Pokal, haben sie dann irgendwie dann doch Nerven gezeigt oder keine Ahnung. Das
Ja.
war, also vielleicht war es, also am Ende haben, also die Fortuna-Fans, die ich kenne, haben eigentlich alle gesagt, Gott sei Dank, ist es nicht so weit gekommen, dass wir dann irgendwie noch in der Relegation gelandet sind, weil das wäre, glaube ich, gnadenlos schiefgegangen und dann in der ersten Liga sowieso. Also
Ja.
das wäre einfach zu früh gekommen. Und dann, ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen, also nach dem Spiel wurde ja noch minutenlang irgendwie vor der Gästekurve gefeiert. Da wurde dann irgendwie noch der Capo verabschiedet und Rufen Hennigs nochmal gefeiert. Und wirklich, es ging wirklich, das habe ich auch lange nicht mehr erlebt. So bestimmt 10, 15 Minuten waren die Spieler dann noch da und haben irgendwie noch mitgefeiert. Ich glaube, das war auch so, also von Fanseiten so ein bisschen Erleichterung. Okay, die Saison ist irgendwie jetzt einigermaßen vernünftig gelaufen. Wir werden irgendwie Vierter oder Fünfter, aber wir haben jetzt keinen klassischen Nervenkitzel mehr mit Relegation und was sowieso dann
Ja.
schiefgegangen wäre. Wir waren irgendwie froh, dass es dann im Vergleich zu den letzten Jahren dann doch noch ganz gut gelaufen ist und doch noch so weit nach oben gegangen ist.
Ja, Robert, die Uhr zählt hier gnadenlos runter. Bevor ich dich rausschmeiße sozusagen, hast du noch einen Tipp für mich für das Spiel am Samstag?
Also ich bin, wie gesagt, ja auch Sympathisant von St. Pauli. Insoweit sind die Punktverluste bei St. Pauli dann nicht ganz so schmerzhaft. Also ich tippe mal 1-1.
Okay, dann tippe ich ein 3-1 für St. Pauli. So, und nun hat uns doch die Technik hier quasi verlassen. Ganz zum Schluss leider. Insofern, wir sind stehen geblieben. Robert, du hattest gesagt, du tippst auf ein 1-1. Ich tippe auf ein 3-1 Heimsieg. Ja, schauen wir mal. Also wir sprechen ja am Sonntag nach dem Spiel wieder. Und ja, würde mich bei dir erstmal bedanken für heute Abend, für die Folge, dass du deinen Urlaub für mich unterbrochen hast heute. Und
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
freue mich dann, wenn wir Sonntag auch wieder dann, wie gesagt, mit dem gewohnten Setup aufnehmen können. Das hat mir dann doch heute ein paar Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Aber nichtsdestotrotz, ja, freue ich mich aufs Spiel am Sonntag und freue mich dann mit dir, nee, Entschuldigung, auf das Spiel am Samstag und auf das Gespräch am Sonntag und
Genau.
bedanke mich bei dir und erstmal weiterhin schönen Urlaub und ja, den Hörerinnen wünsche ich ein schönes erstes und vor allen Dingen erfolgreiches Heimspiel am Samstag und bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Danke auch von mir. Ciao.